ARD.
Es ist der 25. Oktober 1989. Heidi Schäfer zieht ihren hellblauen Mantel an. Zuerst muss sie ihren Sohn in die Schule bringen, danach schnell ins Büro. So wie jeden Morgen. Sie arbeitet im Rat des Kreises. Das ist in der DDR sowas wie das Landratsamt.
Und auf dem Weg zum Rat des Kreises habe ich erfahren, ich persönlich hat mich jemand angesprochen und hat gesagt, Heidi, heute geht es los.
Die Herbstrevolution, die in Städten wie Leipzig oder Berlin schon seit Wochen tobt, scheint nun auch in Wittstock anzukommen.
Es waren schon tausend, die da vor dem Rathaus standen.
Hier leben damals um die 18.000 Menschen. Als Kulturfunktionärin soll Heidi den aufgebrachten Leuten Rede und Antwort stehen. Gemeinsam mit ihrem Mann Martin, dem Bürgermeister.
Er stand auf der oberen Stufe und einer hatte sich da durchgedrängelt und wollte ihn an die Wäsche. Ich weiß nur, dass er gesagt hat, wenn du nicht sofort loslässt, dann hau ich dir auf die, hat er gesagt.
Die Stimmung ist aufgeheizt. Heidi blickt auf die Leute um sich herum. Die Frau neben ihr kennt sie. Ihr Sohn ist längst im Westen.
Und sie wusste auch, wer ich bin. Die wusste, dass die Frau von unserem Bürgermeister, von Martin Schäfer, guckte mich an und sagte zu mir, sie mit ihrem DDR-Fähnchen.
Damit meint sie Heidis Mantel. Ein Mantel aus DDR-Produktion.
Das war so eine Klatsche, das war so eine Demütigung. Da war so viel Siegermanier schon. Mir zu sagen, wer bist du eigentlich? Du bist gar nichts.
Von heute auf morgen ändert sich alles. Die Gesetze, die Regeln, das Leben. Was früher richtig war, ist heute falsch und umgekehrt. Ich bin Ruth-Maria Thomas, Autorin aus Cottbus. Die DDR habe ich nicht mehr erlebt, aber meine Mutter und meine Großmütter schon. Und mir ist irgendwann bewusst geworden, wie wenig ich über die Lebenswelten der Frauen dieser Generation weiß. Zeit, das nachzuholen. In diesem Podcast erzähle ich euch von ostdeutschen Frauen, die nach dem Ende der DDR, im Umbruch der Wiedervereinigung, ihr Leben in die Hand genommen haben. Sie mussten schwere Entscheidungen treffen, für sich und für andere. Sie mussten sich in einer neuen Welt zurechtfinden. Sie haben viel verloren, aber auch gewonnen. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade jetzt eine Menge von ihnen lernen können. Das ist Der Bruch. Frauen zwischen Ost und Jetzt. Diesmal geht es um Heidi. Zur Zeit der DDR arbeitet sie als Kulturfunktionärin, ist SED-Mitglied und überzeugte Sozialistin. Durch die Wiedervereinigung bricht für sie alles zusammen, woran sie geglaubt hat. Folge 4. Heidi. Verbittern oder machen? Alle Folgen von Der Bruch hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt uns gern 5 Sterne und lasst einen Kommentar da.
Guck mal, wenn du mich hier siehst, ich sehe immer aus im Vergleich zu den Bildern von mir vorher, so ein bisschen wie ein geruptes Huhn.
Doch. Wir sitzen in Heidis Wohnzimmer, in ihrem Haus in Sewekow. Das ist ein Dorf im Norden Brandenburgs. In wunderschöner Landschaft, mit vielen Seen und Wäldern. Vor uns auf dem Esstisch ein Stapel Fotos aus der Wendezeit.
Ich glaube, ich habe in der Zeit 10 Kilo abgenommen. Ich kann dann immer, wenn ich in so einer Situation bin, verweigert sich mein Körper, Nahrung zu sich zu nehmen.
Neben Heidi auf dem Tisch liegen ein paar Bücher. Auch 2 Bestseller sind darunter. Der Osten, eine westdeutsche Erfindung von Dirk Oschmann und Das Narrenschiff, der Roman von Christoph Hein. Bücher über den Osten, die gerade viele Menschen, vor allem aus Heidis Generation, tief bewegen.
Ich habe dieses Land auch immer leidenschaftlich verteidigt. Wenn wir mit Leuten von drüben zusammen waren, bin ich bestimmt eine von denen gewesen, die immer Argumente für die Idee Sozialismus gefunden haben.
Die DDR ist das bessere Deutschland. So wurde es jungen Menschen in der DDR von klein auf eingebläut. Doch ausgerechnet Heidi bleibt davon zunächst relativ unbeeindruckt. In ihrer Kindheit und Jugend deutet nichts darauf hin, dass sie eines Tages mal zur überzeugten DDR-Verteidigerin werden würde. Heidi wächst in den 50er Jahren in Seveco auf. Ein paar Häuser weiter von dort, wo sie heute lebt.
Ich glaube, ich war gar kein richtiges Mädchen. Ich war immer ein Hosenkind. Und ich war immer der Chef der Jungs, war der Ansager. Der Bruder von meinem Großvater, der hat jeden Abend am Tisch gesessen und hat geschimpft, was ich nur wieder alles angestellt hatte den Tag über.
Heidi verbringt als Kind viel Zeit bei ihren Großeltern. Von ihnen hat sie ihre Liebe fürs Plattdeutsche, eine eigenständige Sprache, die vor allem in Norddeutschland gesprochen wird. Ihr Großvater bringt Heidi aber noch mehr bei.
Ich habe Luftgewehr geschossen, bevor ich laufen konnte.
Als sie älter wird, schließen sich um sie herum alle der FDJ an, der Jugendorganisation der DDR. Aber Heidis Traum vom Sozialismus sieht anders aus.
Eigentlich wollte ich zu Che Guevara. Das war so mein Ding. Ich wollte immer so ein bisschen Revoluzzer sein.
Weil Revoluzzer sein aber kein Ausbildungsberuf ist, hängt Heidi eine ganze Weile in der Luft. Schließlich entscheidet sie sich für eine Lehre zur Stenophonotypistin. Eine Fachkraft für schnelles Mitschreiben.
In der Zeit der Lehre, erstmal hat mein Lehrer in der Berufsschule gemerkt, dass ich nicht in der FDJ war.
Heidi weiß, dass es klüger wäre, der FDJ beizutreten. Wer Karriere machen will, sollte dort Mitglied sein. Aber
FDJ, ne, das war für mich der allerletzte Haufen. Ich war nicht in der FDJ, ist okay im aufgefallen.
Heidi stört, dass die Leute in der FDJ sich nicht wirklich engagieren, sondern nur leere Phrasen dreschen.
Und dann haben sie mir die FDJ-Kreisleitung auf den Hals geschickt und die war klug. Die hat dann gesagt, ja, wenn du kritisierst, dann sag doch mal, was stellst du dir denn vor an einer guten FDJ-Arbeit? Und dann war ich ein Jahr später schon in der Ortsleitung der FDJ und habe den ersten Jugendclub in Wittstock aufgebaut.
In dem neuen Jugendclub gelten Heidis Regeln. Die wichtigste von allen: jeder soll das sagen können, was er wirklich denkt. Das passiert zu Beginn der 70er Jahre. Heidi ist damals Anfang 20. Auf einmal ist sie in der Position, das Leben in der DDR aktiv mitgestalten zu können. Und merkt, dass das genau das ist, was sie beruflich tun will. Machen. Verändern. ...1978 darf Heidi für eine Auszeichnungsreise in die Sowjetunion. Nur ausgewählte Mitglieder der FDJ dürfen mit. Ebenfalls Teil der Reisegruppe, ein junger, gut aussehender Typ namens Martin.
Da fuhr eine Straßenbahn und das war so eine sehr belebte Straße und da hat er die Hand so nach hinten gehalten, um zu sagen, komm, ich bring dich darüber. Und da habe ich diese Hand genommen, würde ich heute noch schwören, dass ich da das Gefühl hatte, angekommen. Das war so wie so ein bisschen Magie.
Nach kürzester Zeit heiraten die beiden und bekommen einen Sohn, Tom. Heidi beginnt ein Fernstudium, Staat und Recht. Mitte der 80er Jahre wird sie in den Rat des Kreises Wittstock gewählt. Ist dort verantwortlich für die Kultur. Demokratisch gewählt wurde sie nicht. Für die DDR-Bürger gibt es von 1949 bis 1990 keine freien und geheimen Wahlen. Und ihr Mann Martin? Der ist zu der Zeit schon Bürgermeister in Wittstock. Mit gerade mal Mitte 30 gehören Heidi und ihr Mann zu den einflussreichsten Personen der Stadt. Heidi ist nun Teil des Staatsapparats. Sie hat sich erhofft, in dieser Funktion noch mehr gestalten zu können, echte Veränderungen anzustoßen. Doch schon bald merkt sie, die Realität sieht anders aus.
Im Vorparteitagen hieß es immer Kritik und Selbstkritik. Und das habe ich wörtlich genommen. Und habe einen Diskussionsbeitrag mit zwei Genossen zusammen geschrieben, ein bisschen kritisch. Und da wollten sie mir ein Parteiverfahren anhängen.
Ein Parteiverfahren, das bedeutet, Heidi könnte für ihre Worte bestraft werden. Mit einer Rüge oder dem Ausschluss aus der Partei. Heidi ist bewusst, dass sie vielen Leuten in der Partei zu kritisch ist. Aber klein beigeben, das kann sie nicht mit sich vereinen.
Wir hatten so ein, weiß ich nicht, ob wir alle so einen Traum hatten, die in der Kultur gelebt haben, für die Kultur gearbeitet hatten, die DDR nach vorne zu bringen.
Heidi hat Glück. Das Parteiverfahren wird eingestellt. Und Heidi denkt sich, jetzt erst recht. Vor allem, weil die gesellschaftliche Stimmung ihr Recht zu geben scheint.
Du hast dann auf einmal durch Perestroika und so eine Vision davon bekommen, dass es doch anders sein kann.
Mit der Perestroika, dem Reformprogramm des sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow, beginnt sich in den 1980er Jahren auch in der DDR etwas zu bewegen. Die Menschen fordern eine neue, eine demokratische DDR. Während die Perestroika und Gorbatschow für Erneuerung stehen und Aufbruch symbolisieren, hält die SED-Führung an ihrem starren Konstrukt fest. Doch Heidi lässt sich nicht einschüchtern.
Wie viel Bücher hat die Menschheit? Und wie kurz ist so ein Leben? Nur ein Bruchteil davon liest man dann.
Als Kulturfunktionärin holt Heidi Künstler nach Wittstock, die bei der SED eigentlich auf der roten Liste stehen. Liedermacher wie Holger Biege, dessen Texte der Partei zu systemkritisch sind.
Ja, so einfach sprach er aus das Wort und nun liebt es hin den Menschen fort. Aber wo nur, wo nur, wo nur ist noch der Sinn?
In der Kultur spielte sich in den 80er Jahren schon sehr viel ab. Die jungen Künstler, die ich angesiedelt habe, die hinter den Kulissen als subversiv bezeichnet wurden, auch von der Stasi, da wurden wir dann verwarnt, keine allzu engen Kontakte zu denen, also keine privaten Kontakte, bitteschön.
Als 1988 auch noch der Sputnik eingestellt wird, eine kritische und offene sowjetische Zeitschrift, ist Heidi endgültig gefrustet.
Wir wollten freier sein in unserer Meinung, in unseren. Wir hätten streitbarer sein dürfen. Und dieses verhärtete System, ich will nicht sagen so ungerechte, aber es war verhärtet. Diese Kritik an der Politik in unserem Land war nicht zugelassen. Wir sollten alle in eine Richtung gehen, wir sollten alle fröhlich winken, obwohl wir vielleicht gedacht haben, Mensch, Scheiß, kann man noch anders.
Wir sind das Volk, rufen sie, Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung.
Erst passiert es in Leipzig, dann in Berlin und schließlich DDR-weit.
Der Protest hat eine neue Qualität erreicht. Die SED hat angekündigt, man werde dem Volk Vorschläge machen. Aber das Volk wird mit schönen Versprechungen nicht mehr abzuspeisen sein. Es will Taten sehen.
Heidi muss los. Es ist der 25. Oktober 1989. Erst bringt sie ihren Sohn zur Schule. Dann geht sie weiter zur Arbeit. Auf einmal spricht sie jemand von der Seite an.
Schon auf dem Weg zur Arbeit hat irgendeiner zu mir gesagt, heute geht's los. Heute geht's los in Wittstock. Ich sage, was geht los? Heute Abend Demo am Bahnhof. Ich bin dann in die Ratssitzung gegangen und habe das so gesagt. Ich sage, das geht hier los. Perestroika, das wird unruhig. Dann hat einer von den Ratskollegen gesagt, Heidi, hast du die Nacht schlecht geschlafen? Hast du schlecht geträumt?
Heidis Kollegen rechnen höchstens mit ein paar Dutzend Demonstranten. Sie vereinbaren, dass alle Ratsmitglieder am Abend vor das Rathaus kommen sollen, um dort mit den Demonstranten ins Gespräch zu kommen. Nur einer ist ausgerechnet an diesem Tag nicht in Wittstock. Heidis Mann, der Bürgermeister.
Heidi hat Alarm geschlagen und gesagt, komm nach Hause.
Martin setzt sich in seinen Trabi und fährt umgehend zurück nach Wittstock.
Und da habe ich das einigermaßen vorbereitet am Rathaus, dass wir einen Lautsprecher hatten, eine Box hatten und ein Mikro und überlegt, was passiert, wenn es mehr als 300 Leute. Heidi hat ja gesagt, du pass auf, das wären 3000 Leute. Und es war nachher auch so. Viele haben nicht dran geglaubt. Ne?
Es wird Abend. Heidis Aufregung steigt.
Ich glaube, das war einfach die Angst, dass das kippen könnte. Dass Wittstock die erste Stadt hätte doch immer sein können, wo ein Schuss fällt oder wo wirklich Leute körperlich angegriffen wurden.
Heidi und ihre Ratskollegen positionieren sich vor dem Rathaus. Dann geht es los. Eine riesige Menschenmenge nährt sich vom Bahnhof. Sie strömen auf Heidi und die anderen zu.
Es waren schon 1000, die da vor dem Rathaus standen.
Mittendrin Martin, der Bürgermeister, mit dem Mikrofon in der Hand.
Und das war sozusagen meine Waffe. Ich war lauter als alle anderen, obwohl alle geschrien haben. Und große Plakate und so weiter. Ne?
Plötzlich stürmt einer aus der Menge auf Martin zu.
Und der ist auf mich zu und hat mich da am Schlips gekriegt und gewürgt und hat mich angebrüllt und so weiter. Ne?
Heidi steht fassungslos in der Menschenmenge und kann nichts tun.
Ich war ja Staatsapparat und jetzt richtete sich die Wut und die Schuldfrage gegen uns.
Und da hatte ich ja das Mikro, ich hatte ja nichts weiter und hab dann gesagt, lass mich sofort los, sonst hau ich dir auf die Fresse. Und dann haben 3000 Leute geklatscht. Lass unseren Bürgermeister in Ruhe, das ist ein anständiger Mensch, von dem wollen wir nichts.
Endlich lässt der Angreifer von Martin ab und Heidi kann wieder durchatmen.
Mein Mann war Repräsentant dieser Stadt, der war nach Hause gekommen, der hat gesagt, hier bin ich, habt ihr Fragen, stellt mir und wenn ich sie beantworten kann, dann mache ich es.
Ein Fragenhagel schießt auf Martin ein. Warum ist die Versorgungslage so schlecht? Wieso wird in der Presse so viel beschönigt? Warum genießen SED-Funktionäre so viele Privilegien?
Und zum Schluss sozusagen habe ich ja alle eingeladen, habe gesagt, also ich kann das nachvollziehen, was ihr für eine Probleme habt.
Während Martin versucht, die Fragen der Menschen so gut es geht zu beantworten, spürt Heidi auf einmal Blicke auf sich.
Neben mir stand eine ältere Dame. Das war eine bekannte Wittstockerin. Ihr Sohn war im Westen und der hat sie auch immer so versorgt, dass sie immer besonders auch auffiel. Hütchen und geschminkt und Täschchen und so. Und die stand neben mir und sie wusste auch, wer ich bin. Die wusste, dass die Frau von unserem Bürgermeister guckte mich an und sagte zu mir, sie mit ihrem DDR-Fähnchen. Und damit meinte sie nicht, dass ich da eine DDR-Fahne in der Hand hatte, sondern dass ich einen hellblauen Mantel hatte aus der Jugendmode. Das war so eine Klatsche, das war so eine Demütigung. Ich habe zu dieser Frau überhaupt nichts gesagt. Ich war so platt. Da war so viel Siegermanier schon, mir zu sagen, wer bist du eigentlich? Du bist gar nichts. Das war so beleidigend. Das war schlimmer wie der mein Mann da an den Schlips wollte.
Die Demo kommt zu einem ruhigen Ende. Niemand wird verletzt. Als Heidi spät am Abend wieder nach Hause kommt, weiß sie nicht, was sie fühlen soll. Sie ist komplett durcheinander. Schlafen kann sie jetzt nicht. Heidi macht das Radio an.
Es ist das alte Lied, was uns treibt davon.
Es läuft Veronika Fischer, eine von Heidis Lieblingskünstlerinnen.
Wie bald Sohn vom Sohn. Ein jeder geht einmal dem Fernweh auf den Leim. kommt zurück und weiß.
Und das war Hoffnung. Irgendwie war das so ein Gefühl, als wenn die Tore jetzt, die gehen auf, aber nicht in Richtung Westen oder so, sondern ich glaube, das war immer unter diesem Hoffnungsgefühl, bessere DDR.
Nach der Demo entstehen in Wittstock in kürzester Zeit viele Bürgerforen. Mal wird über die schwierige Versorgungslage diskutiert, mal über Wirtschaft, Kultur, Handel. Auf einmal müssen sich Staatsfunktionäre öffentlich rechtfertigen. In der Stadt herrscht Aufbruchsstimmung.
Wir haben dann sofort über UV, also einen unabhängigen Frauenverband, nachgedacht in Wittstock. Und mit diesem Frauenverband wollten wir dann uns auch der Wahl stellen. Wir wollten auch unseren Beitrag leisten für dieses neue Land und haben gedacht, wir wollen auch Frauenhäuser haben. Wir wollen gegen häusliche Gewalt. Das waren so eine Themen, die haben uns damals sehr, sehr bewegt.
Heidi ist voller Tatendrang. Sie hat auf einmal Lust, selbst Kultur zu machen, die neuen Freiheiten auszuschöpfen. Sie trommelt alte Bekannte zusammen und gründet ein plattdeutsches Kabarett.
Wir revolutionieren die DDR. Es wird.
Dann fällt am 9. November 1989 die Mauer.
Enttäuschend, traurig, zerrissen, kaputt. Das war eine Ernüchterung, eine große Ernüchterung, weil das nicht mehr um die DDR ging, sondern das ging inzwischen schon um die D-Mark. Um Lux-Seife und Kaffee und Bananen. Nicht mehr um Reformen.
Heidi hat mit einem anderen Ausgang der Herbstdemonstration gerechnet. Sie war sich sicher, jetzt wird das Land endlich reformiert. Und am Ende dieser Revolution von unten wird eine neue DDR stehen, eine bessere. Doch das erscheint nach dem Mauerfall mit jedem Monat unwahrscheinlicher. In der Bibliothek werden schon die ersten Bücher aussortiert und auf die Straße gestellt. Marx, Engels und Lenin will jetzt keiner mehr lesen.
Mir ist der Gott abhanden, mein Gott abhanden gekommen, mein Traum DDR von dieser gerechten Gesellschaft. Der ist kaputt gegangen und ich war krank, ich fühlte mich verraten.
Über 600 Telefone wurden für diesen Wahlabend in und um den Palast der Republik geschaltet.
Am 18. März 1990 finden in der DDR die ersten freien Wahlen statt. Die Allianz für Deutschland, ein großes Bündnis rund um die CDU, geht als Wahlsieger hervor. Damit ist die Wiedervereinigung beschlossene Sache.
Das Ergebnis nur durch die Reporter vor der Tür erfuhren.
Heidi und ihr Mann müssen ihre Posten räumen. Im neuen System ist kein Platz mehr für sie.
Die roten Socken wurden erstmal aussortiert. Und damit mein Leben, meine Biografie, mein Wunsch auch zu verändern, zu verbessern, war nicht mehr gefragt. Wir waren Unpersonen.
Im Mai 1990 haben Heidi und Martin ihren letzten Arbeitstag im Rathaus.
Unser Sohn, der sagte, Papa, was wird, wenn du nicht mehr Bürgermeister sein darfst?
Heidi verliert damals nicht nur ihre Arbeit. Sie verliert innerhalb kürzester Zeit alles, an was sie geglaubt hat. Ihr Traum von einer besseren DDR, ihr Traum von einem wirklichen, einem echten Sozialismus, kaputt. Dann ihr gesellschaftlicher Status. Als Kulturfunktionärin hatte sie einen einflussreichen Posten. Jetzt machen die Leute einen großen Bogen um sie. Die Schuldfrage lässt Heidi bis heute nicht los.
Ich habe mich wirklich nicht für irgendeine Sache, die ich speziell zu verantworten hatte, schuldig gefühlt. aber für das Große, für das Ganze. Für dieses ganze System, was du mitgetragen hast. Und da musst du dich natürlich an manchen Stellen fragen, warum hast du da nicht früher mal die Klappe aufgemacht? Warum hast du das anderen überlassen? Warum hast du das so lange mitgemacht, dieses Spiel? Das war meine Schuld.
Nach ihrer Entlassung weiß Heidi erstmal nicht, wie es weitergehen soll.
Wir hatten keine Auffanggesellschaft. Wir hatten noch keine Arbeitsämter. Du konntest dich wirklich nirgendwo hin begeben und sagen, ich brauche Arbeit. Ich muss doch im nächsten Monat wieder Geld verdienen. Da war nichts.
Heidis Mann wird ihr in dieser Zeit zur großen Stütze.
Mach dir keine Gedanken. Ich werde dafür sorgen, dass wir überleben. Und Martin hat auch mir immer die Sicherheit gegeben, komm, wir finden was. Und dann am Schluss wirst du meine Sekretärin.
Genauso kommt es dann auch. Martin wird noch in seinen letzten Monaten als Bürgermeister von mehreren Firmen aus Westdeutschland kontaktiert. Sie wollen, dass er für sie arbeitet. Heidis Mann hört sich die verschiedenen Jobangebote an und beschließt dann, es alleine zu versuchen. Seine Idee? Eine Existenzgründungsfirma. Er will Handwerkern dabei helfen, sich selbstständig zu machen. Heidi wird Martins Sekretärin. Nur 8 Wochen nach ihrer Entlassung eröffnen sie eine GmbH. Pünktlich zur Währungsunion am 1. Juli 1990.
So ein Wendehals, wa? Ja, das waren wir natürlich. Wir waren die absoluten Wendehälse. Mussten wir doch sein.
Heidi und Martin stürzen sich in die Arbeit.
Ein Trauerprozess spielt sich hier drinnen ab. Draußen musst du funktionieren. Auch für Tom. Einigermaßen Normalität. Was hätte uns denn das gebracht, wenn wir uns zu Hause aufs Sofa gesetzt hätten und hätten jeden Abend hoch und runter geweint? So waren wir auch nicht.
Nach und nach kommen neue Geschäftszweige hinzu. Versicherung, Haus- und Immobilienverwaltung. Die Firma läuft. Bis heute.
Wir haben ja jemanden im Dorf, der immer sagt, ihr seid doch auch Kapitalisten. Ne? Jetzt bist du auf einmal Kapitalist. Wir haben uns einfach nur als Selbstständige erstmal begriffen. Das war so eine Befreiung. Wir können ganz alleine entscheiden. Uns sagt niemand mehr, du musst es so oder so oder so machen.
Mit jedem Jahr, das vergeht, ist Heidi mehr und mehr bereit, den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik als Neuanfang zu verstehen. Als Chance. Was ihr dabei viel Kraft gibt, ist ihre plattdeutsche Kabarettgruppe.
Vielleicht hat mir das auch so ein bisschen die Seele gestreichelt, wieder was zu können, wieder auf der Bühne zu stehen und das Gesicht zu zeigen. Wir waren jetzt nicht mehr die Chefin, die große Kulturchefin, aber ich habe das gemacht, was ich am besten konnte. Und das war Kultur.
Was ist das für ein Gefühl, das so überwunden zu haben und das so geschafft zu haben? Diese Zeit, dass sie hinter dir liegt, auch wenn ja manchmal noch Sachen hochkommen oder so, aber trotzdem, ja, was ist das für ein Gefühl?
Ich glaube, dieses Gefühl kann man wirklich nur mit ganz großem Abstand auch formulieren, weil solange wie du in so einem Prozess drin bist, kannst du das nicht beurteilen. Erst von außen betrachtet oder nach so vielen Jahren könnte ich sagen, eigentlich müsste man sich auf die Schulter klopfen und sagen, ey, wir haben damals eine Sache gemacht, die man uns vielleicht auch gar nicht zugetraut hat. Und wir können da stolz auf sein.
Heidi hat sich nach dem Ende der DDR ein komplett neues Leben aufgebaut. Um das hinzukriegen, hat sie erstmal alles verdrängt. Aber nach einer gewissen Zeit hat sie sich mit dem, was passiert ist, auseinandergesetzt. Auch mit ihrer eigenen Rolle. Sie hat sich den unangenehmen Fragen gestellt. Den nach Schuld, nach Verantwortung. Ich glaube, es hat ihr geholfen, darüber zu sprechen und genau hinzuschauen. Ich konnte ihre Erleichterung spüren. Aufgeräumt zu haben. In sich selbst. Nach 35 Jahren. In der nächsten Folge kämpft Ina nach dem Mauerfall darum, ihre Familie über Wasser zu halten.
Ich hätte nur eins gekonnt. Entweder Seelsorger für meinen Mann zu sein oder mich um die Familie zu kümmern. Beides hätte ich nie geschafft.
Der Bruch. Frauen zwischen Ost und Jetzt. Ist ein Podcast von Jana Kalms und Henrike Müller. Story Editor Johannes Michelmann. Regie Nele Dehnenkamp. Skript Lynn Tran und Henrike Müller. Ton Benjamin Inu. Und Host, das bin ich, Ruth-Maria Thomas. Eine Produktion des RBB in Zusammenarbeit mit NB Studios 2025. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Passend zu den außergewöhnlichen Frauen, die ihr hier bei Der Bruch kennenlernt, geht es auch in der neuen Folge von Podcast Fragen an den Autor um starke weibliche Persönlichkeiten. Moderator Kai Schmieding spricht mit der Autorin Stefanie von Wietersheim über ihr Buch Vergessene Heldinnen – Frauen, die Geschichte schrieben. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.